Cannstatt. Der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
Ich begrüße euch alle da draußen, natürlich Christian Pavic, der mir aus seiner aktuellen Umzugssituation aus Ostfildern zugeschaltet ist, zur 106. Folge des Pod Cannstatt. Servus Christian, wie geht's dir?
Servus Philipp, soweit. Ganz entspannte Ostern gehabt eigentlich, ne? Schönes Wetter, aber du merkst einfach, es fehlt was und es ist was anders, aber man kommt zurecht mit der Situation. Es gibt auch so die ein oder anderen Klassiker, die man sich anschauen kann. Ich glaube, wir werden nachher auch noch drüber sprechen, so aus der Vergangenheit. Ich habe mir zum Beispiel vor ein paar Tagen nochmal das 4-4 gegen Werder Bremen angeschaut, als Marcelo Bordon das Spiel seines Lebens gemacht hat. Und irgendwie kommt man so durch und genießt trotzdem den Frühling so gut es geht, trotz Heuschnupfen. Ich hoffe, bei dir ist es auch ganz gut soweit.
Ja, es geht. Also ich bin vom Fußball völlig weg, sozusagen. Ja. Ich habe mir die Nadel aus dem Arm gezogen und bin auf Cold Turkey und schau einfach, wie ich mir sonst meine Zeit vertreibe. Ich bin viel im Garten und habe aktuell ein kleines, wie soll ich sagen, a little crush on baking bread. Also ich mache mich jetzt hier, bilde mich mit YouTube-Tutorials zum Bäcker aus.
Großartig.
Kurz bevor wir jetzt hier in die Aufnahme gegangen sind, habe ich drüben noch einen Vorteig angesetzt für das heutige Brot und hoffe, er wird jetzt die nächsten Stunden auf der Fensterbank gut zubringen, um dann heute Abend tatsächlich zu einem knusprigen Brotlaib gebacken werden zu können. Ihr hört schon da draußen, wir haben heute eigentlich überhaupt keine Themen.
Ich wollte nur sagen, eigentlich heute noch im Podcast statt, bald schon bei der Küchenschlacht Philipp Meisel.
Ja, nee, also es ist tatsächlich schwierig diese Woche, finde ich. Ich war ja heute, weil du in der Umzugssituation bist, war ich ja heute damit betraut, ein Sheet sozusagen zu basteln mit ein paar Themen und es fiel mir wirklich sehr, sehr schwer. Und nachdem ich mir gerade wie einst Vio Ganea vor dem Spiel in Kaiserslautern mit Eisbecher und Bier ein äußerst kulinarisch abenteuerliches Frühstück aus Leberwurstbrot, hartgekochtem Ei und einer halben Ananas gegönnt habe, dachte ich einfach, wir reden munter drauf los, ohne dass wir großartig uns in ein Themenkorsett begeben.
Das ist jetzt der Moment, wo viele von euch entscheiden, schalte ich dieses Ding ab oder höre ich den beiden weiter zu? Viel Spaß bei dieser Entscheidungsfindung. aber es ist ja so, dass tatsächlich auch doch ein bisschen was passiert ist in den letzten Tagen, in der letzten Woche auch rund um den VfB Stuttgart. Das werden wir für euch beleuchten. Auch so ein bisschen die Lage der Liga. Es gibt ja immer mal wieder was oder wenig oder gar nichts von Seiten von DFL, DFB. Das versuchen wir noch mal ein bisschen einzuordnen. Ist ja gerade natürlich das einzig wirklich relevante Thema, weil da die Entscheidungen fallen, ob und wie es dann irgendwann weitergeht. Beim VfB Stuttgart wird trainiert in Kleingruppen. Es gibt aber auch da auf personeller Situation doch ein bisschen was an Verletzungen, an Rückkehrern, das wir uns ein bisschen anschauen. Und dann schwelgen wir. Dann machen wir einfach, Philipp, genau das, was wir uns doch irgendwie schon immer mal so ein bisschen gewünscht haben und ein bisschen oft dann, wir schwelgen mal so ein bisschen in unseren Lieblings-VfB-Erinnerungen und hoffen, euch da ein bisschen mitnehmen zu können in die Zeit, weil ich glaube, das ist so ein bisschen das, was gerade so, also wenn man sich noch ein bisschen mit Fußball beschäftigt, so diese Klassiker, diese guten Erinnerungen, diese positive Vibes, die ein bisschen an euch rauszutragen.
Wir versuchen es zumindest.
Wir geben unser Bestes.
Was können wir denn zur Lage der Liga sozusagen sagen? Die DFL-Mitgliederversammlung, die war die außerordentlich, die nächste, die war ja auf diesen Freitag angesetzt, den 17. Der wurde jetzt verschoben auf den 23. April, also noch ein paar Tage nach hinten, was natürlich mit sich bringt, dass wir von einem einst ja mal ganz vorsichtig skizzierten möglichen Restart mit Geisterspielen Anfang Mai, den kannst du eigentlich jetzt schon wieder knicken.
Den kannst du knicken und wer sich daran erinnert, ich habe letzte Woche mal unseren Sportsfreund Martin Kind bei Markus Lanz gesehen. Der saß da in seiner im typischen Art, wie wir ihn alle kennen und liebgewonnen haben. Und dem ist ein bisschen was rausgerutscht. Der hat nämlich droppen lassen. Also es gibt zwei Szenarien. Das eine ist, wir fangen in der ersten Maiwoche an mit einer englischen Woche und ziehen es dann durch. Das zweite Szenario ist, wir fangen in der zweiten Maiwoche an, ziehen dann mit zwei englischen Wochen durch und machen dann weiter bis Juni. Und genau wie du sagst, ich glaube, dass bei all dem, was Herr Kind da rausgelassen hat, in allen Ehren, aber das wird so nicht haltbar sein. Man merkt das ja auch schon an es gibt ja immer diese Reihe, ne, das hatten wir auch schon angesprochen, FIFA, UEFA, DFB, DFL, dass ja auch schon von FIFA, UEFA-Seite angekündigt wurde, möglicherweise den Europapokal sogar bis in den Herbst spielen zu lassen, also diese Saison. Das alles spricht dafür, dass das wohl doch nicht so schnell durchgedrückt werden kann, wie sich das die Damen und Herren in den entsprechenden Gremien vorstellen.
Es gibt ja schlussendlich auch noch eine Regierung, ja, oder in den einzelnen Ländern. Und das ist halt das Thema, was ich letzte Woche schon hatte und auch in den letzten beiden Newslettern, die ja vielleicht jemand abonniert hat, der uns jetzt gerade hört, auch geschrieben habe. Dieser Fußball, dieses ganze Business nimmt sich weiterhin viel zu wichtig. Die kriegen schon wieder eine Sonderregelung und die meinen tatsächlich, die Welt würde sich ohne sie nicht weiterdrehen. Und wenn jetzt, wir nehmen Mittwoch auf, Stand heute Morgen ist durchgesickert, dass die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten wohl bis zum 3. Mai das Kontaktverbot so aufrechterhalten wollen. Also ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das so schnell weitergeht. Und ich bleibe auch bei meiner Meinung, die einzige für mich wirklich schlüssige Handlung, die man vollziehen sollte, wäre ein kompletter Abbruch der Saison. Punkt. Und zwar durchweg, durch die UEFA mit allen Wettbewerben, Weißrussland hin, Weißrussland her. Ich bin der Meinung, du musst endlich mal deiner Vorbildrolle, die du so gern für dich proklamierst, als Fußball, als diese Fußballfamilie, die man auch so oft beschwört, dieser Vorbildrolle endlich mal gerecht werden. Und das bedeutet, man muss Konsequenzen ziehen, und zwar die hart möglichsten Konsequenzen, das ist eben der Abbruch.
Ich tendiere da auch immer mehr dazu, eigentlich ja von Anfang an, aber es ist so dieses Gefühl, dass man hat, dass es einfach nicht so kommen wird. Also das haben wir auch schon in hinreichender Form ausdiskutiert. Ich glaube, es werden Wege gesucht und dann am Ende auch gefunden werden, dass irgendwie in irgendeiner Form, und sei es diese Playoffs, die wir mal am Ende des Horizonts gesehen haben, irgendwie mit 2, 3, 4, 5 Spielen die Geschichte zu einem sportlich einigermaßen fairen Ergebnis zu bringen. Mir fehlt der Glaube, bin ich bei dir. Ich finde auch, dass ein Abbruch das Logischste und das, sag ich mal, dem Menschenverstand angemessenste wäre, aber mir fehlt da ein bisschen der Glaube. Was ist eigentlich, Philipp, um den Bogen mal weiterzuspannen, was macht eigentlich der DFB? Also was ist denn da eigentlich los? Da hat man ja so irgendwie so gar nichts. Und das sind ja vor allem ja die vielen, vielen Amateurligen oder sagen wir mal ab der 3. Liga abwärts, die sich ja da auch sehr, sehr viele Sorgen machen.
Ja, auch die warten natürlich, was die Regierung jetzt entscheiden wird. Aber auch da ist alles völlig offen. Ich bleibe aber auch dabei, das haben wir ja auch schon vor, da können wir uns wirklich nur wiederholen, ich bleibe dabei, ich glaube, alles unterhalb des Profifußballs, sage ich jetzt mal, da nehme ich die 3. Liga mit rein, es ist zwar Profifußball irgendwo, aber eben unter DFB-Dach, das wird nicht weiter stattfinden. Das wird annulliert werden oder abgebrochen oder was auch immer. Und dann muss man sich eben Gedanken machen über Exit-Szenarien, wie man dann in der nächsten Runde oder wann auch immer es möglich ist, wieder einen Regelbetrieb aufzunehmen, wie man dann irgendwie weitermacht.
Ich finde übrigens diese 3. Liga, das ist so ein bisschen wie wenn du so mit einem Mädel irgendwie was hast irgendwie, aber du weißt gar nicht, sind wir eigentlich zusammen oder nicht, oder was ist das eigentlich zwischen uns, so ein bisschen ist es bei der 3. Liga, ist es eigentlich Profifußball oder nicht, ist es Amateurfußball, das ist so an der Schwelle und es ist völlig, also die hängen so wirklich völlig so ein bisschen in der Luft drin. Beim Amateurfußball ist, also sagen wir mal, ab der Regionalliga ist eigentlich ziemlich deutlich klar, was passiert, da wird ein Abbruch immer wahrscheinlicher, das hat auch unser Kollege Jürgen Frey, den wir vor 2 Wochen bei uns hatten, auch nochmal aufgeschrieben am Wochenende, aber so die 3. Liga, die ja auf dem Papier eben auch noch eine Profiliga ist, aber halt sehr abhängig ist von Zuschauern, die ins Stadion kommen, weil da einfach die TV-Gelder massiv einbrechen im Vergleich zur 2. Liga, keine einfache Situation für die Drittligisten.
Nee, da wird es auch den einen oder anderen erwischen, das wird auch in der 2. Liga ja so sein, und wie man so hört, von so Menschen wie Clemens Tönnies geht es auch wohl dem einen oder anderen Erstligisten nicht so ganz gut. Ich weiß auch nicht, was ehrlich, mir fällt es zunehmend schwer. Ich hatte schon letzte Woche große Probleme, ehrlich gesagt, aber diese Woche ist es noch schlimmer, mich auf dieses Thema zu fokussieren, weil es einfach andere wichtige Dinge gibt, als auch beispielsweise das, was beim VfB Stuttgart passiert. Ja? Training in Kleingruppen, tolle Bildchen in Social Media und irgendwelche Spielerinterviews, die sich freuen, dass man zur Normalität zurückkehrt. Das ist einfach meines Erachtens entrückt. Ja, das ist der aktuellen Situation wird da in keiner Weise Rechnung getragen. Und auch weil das natürlich schön ist, dass so Leute wie Sascha Kalajdzic oder Marcin Kaminski eben aufholen können, Marc-Oliver Kempf beispielsweise auch, die ja Profiteure sind dieser Situation mit ihren langwierigen Verletzungen und den Comebacks, die sich daraus ergeben. Die profitieren jetzt natürlich, weil sie konzentriert arbeiten können. Aber also alles in allem, ich habe wirklich, wirklich große Schwierigkeiten, mich mit dem Gesamtkontext Fußball und dem Business und natürlich dem VfB Stuttgart aktuell auseinanderzusetzen. Gebe ich ganz offen zu.
Das lasse ich so stehen, weil ich dem eigentlich gar nicht so viel hinzuzufügen habe. Wir können trotzdem mal an der Stelle, Philipp. Ja, tut voll super. Es ist ja schöne Etappenweise, so ein bisschen, es wird in Kleingruppen gearbeitet und nein, das ist alles okay. In Kleingruppen wird ja auch beim VfB Stuttgart trainiert, du hast es gerade angesprochen. Das ist ja auch nicht Fisch, nicht Fleisch. Ja, wie sozusagen, also das, was Dirk letzte Woche angesprochen hat, Dirk Preis, unser Sportchef, das ist ja, Fußball ist ja ein Vollkontaktsport. Du kannst ja jetzt hier nicht einfach nur ständig irgendwelche Slalomläufe machen und dir den Ball irgendwie zuspielen aus 5 Metern. Deswegen ist es aus der Warte schon mal sehr, sehr schwierig. Und trotzdem kam jetzt ganz frisch rein, Philipp, da weißt du mehr als ich, gibt es eine Verletzungssituation beim VfB Stuttgart, eine Borna Sosa laboriert, hat Knie, müsste man sagen.
Hat Knie, ja, richtig. Der ist tatsächlich komplett individuell aktuell. Der arbeitet eben, der hat ein Ödem, ein Knochenödem. Das ist ja meistens ein Hinweis darauf, dass eine eigentliche Verletzung verschleppt wurde. Ja. Und da wird dann eine Weile noch damit beschäftigt sein. Ja, wie gesagt, stört aber das Gesamtkonstrukt aktuell nicht, weil, wie gesagt, kein Wettkampf stattfindet. Ja.
Die Retro-Frage der Woche, Philipp Meisel, an dieser Stelle.
Bitte.
Wer fiel Wochen, um nicht zu sagen monatelang beim VfB Stuttgart wegen eines Ödems am Knie aus?
Ich würde spontan auf Yildiray Baştürk tippen, der hatte eigentlich immer irgendwas.
Gar nicht schlecht. Ich würde sogar noch ein bisschen weiter nach hinten gehen. Also ich habe das ja früher immer so, es war so in den 90er, Ende 90er meines Wissens oder um die Jahrtausendwende, müsste ich nochmal nachschauen, dass er dann natürlich immer auf der, entweder im Donnerstagskicker oder auf der VfB-Homepage nachgeschaut, wer denn ausfällt. Und da stand immer, wirklich gefühlt immer, wegen eines Ausfalls, wegen eines Ödems am Knie fällt aus Didi mit der Nummer 36 beim VfB Stuttgart. Der hat, glaube ich, nicht eine Minute wirklich gespielt, hatte aber immer Ödem am Knie.
Ja, dafür hat es, immerhin hat er ja was am Knie. Kreuzbänder hat er ja zumindest nicht drin gehabt, ne? Wie wir alle wissen.
Das stimmt.
Ist nicht einfach für die Jungs da unten, das muss man schon sagen. Ja. Ich weiß auch nicht, ob da alle so cool sind, damit tatsächlich zu arbeiten. Ja. Das ist natürlich die offizielle Sprachregelung, freuen sich alle, haha, wir können wieder gegen Ball treten, aber ich glaube, der ein oder andere, dem geht's nicht allzu anders wie mir. Und der hätte vielleicht lieber eine klare Linie und eine Klärung der aktuellen Situation, wo man so ein bisschen zwischen vielen Stühlen sitzt. Die Jungs werden da unten, wie gesagt, nach Mannschaftsteilen trainiert, wird verpflegt von der Schräglage, die also da unten Athleten gerechte Nahrung anbieten als Takeaway, ne, weil man darf nicht duschen, man darf sich also da auf dem Gelände eigentlich gar nicht länger aufhalten, sondern hinkommen, seine Einheit runter wichsen, dann irgendwie sein Fresschen abholen und ab nach Hause. Ja. Mhm. Das ist natürlich alles in allem ja eine Situation, die irgendwie, glaube ich, so keinen weiterbringt.
Was allerdings weiter vollzogen wird und weiterläuft, das sind die wirklich positiven Dinge, die gerade rund um diese schwere, tiefe Krise stattfinden. Das sind nämlich die Aktionen, die gefahren werden von verschiedenen Gruppierungen, natürlich auch außerhalb des Fußballs, in der Gesellschaft gemeinhin. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen den Blick eben auf den Fußball und auf die Fußballszene, auf die Fanszene werfen, dann ist es natürlich die Aktion der Ultras des VfB Stuttgart, die alles daran setzen, dem Magazin Trotwart zu helfen, das natürlich auch sehr, sehr getroffen ist von der ganzen Krise in diesem Moment. Und da fließen doch die Spenden jetzt in Etappen. Da ist jetzt zu Wochenbeginn auch die zweite Spende sozusagen erfolgt. Und das sind doch Szenen, wo ich dann merke, wir schaffen das mit diesem Zusammenhalt, dass es eben doch bestimmte Leute, Gruppierungen, Organisationen gibt. Das müssen auch nicht nur die Ultras sein. Es gibt viele andere Fanclubs, es gibt viele andere offizielle Spieler, Ex-Spieler, die sich da kümmern. Und das ist ein gutes Signal, so ein bisschen zu sehen. Wir denken, genau das, was du sagst, ich finde, das spricht sogar genau für das, was du sagst, Philipp, nämlich wir denken jetzt nicht an den Fußball, wir denken jetzt an ganz, ganz andere Menschen.
Ja, also genau, das ist natürlich lobenswert, was da vom Schwabensturm initiiert mittlerweile für eine Aktion los ist mit den ganzen Einkaufshilfen und wo sich auch wirklich also Nicht-Ultras beteiligen, dann die Kommandoleute, die eben fürs Trottoir und das ist alles prima, was da insgesamt passiert. Ich hoffe halt, es ist nachhaltig auch. Ja, also wenn man diese Stimmen hört, die sagen, wir lernen jetzt aus der Krise, wir lernen uns an als Gesellschaft irgendwie neu kennen, und dann hoffe ich halt, dass das ja sich auch manifestiert dahingehend, dass es halt danach auch so bleibt. Ja, vielleicht nicht 1:1 so, aber zumindest in Grundzügen sollte, glaube ich, dieser Reset, dieses Runterfahren, dieser Lockdown bei allen so weit Spuren hinterlassen oder bei vielen, dass sich halt gesamtgesellschaftlich nachhaltig was ändert. Das würde ich mir tatsächlich wünschen. Ob das passiert, bleibt natürlich abzuwarten, aber ich glaube, die Chance war nie größer, als sie es aktuell ist.
Wie ist es denn, Philipp, hast du ein bisschen Kontakt zur Szene? Wie sehen die das eigentlich, dass möglicherweise, also wenn man den Virologen Glauben schenken mag, auf lange, lange Zeit Fußball mit Zuschauern im Stadion nicht denkbar ist? Hast du da irgendwie was raushören können, inwieweit die das aufnehmen, wahrnehmen, umzugehen, versuchen? Gibt es da irgendwas, was da an dich herangetragen werden konnte?
Nein, das tatsächlich nicht so. Mit den Leuten, mit denen ich gesprochen habe, da ging es tatsächlich eher den Blick aufs Aktuelle, nicht so auf die nahe Zukunft oder die ferne Zukunft. Aber ich glaube, mit dem Spruchband, das über der Brücke an der Schleierhalle hing, die Tage, und das auch entsprechend in Social Media viral ging, von wegen der Fußball wird weiterleben, aber euer System irgendwie, keine Ahnung, kotzt uns an oder so, oder ist einfach erbärmlich. Ja, also ich kriege den genauen Wortlaut jetzt nicht mehr zusammen und habe jetzt auch keine Lust mehr, das jetzt gerade nochmal aus dem Internet rauszusuchen, aber ich glaube, das kann schon mal als erhobener Zeigefinger gesehen werden. Und ich ganz grundsätzlich vielleicht nochmal, das sind ja nicht nur die VfB-Ultras, sondern die gibt es Land auf, Land ab und auch im Ausland. In Italien beispielsweise waren es zuerst solche Gruppen, die sich halt solidarisch gezeigt haben. Ja, und das in dem Gesamtkontext der Situation zuvor, als man wieder mal mit der groben Kelle gegen organisierte Fans ausgeholt hat, ich glaube, da wurden eindeutige Zeichen gesetzt hinsichtlich dessen, wo denn die wahre Seele dieses Sports beheimatet ist. Irgendwie, das ist halt nun mal auf den Kurven. Und wenn dir das fehlt, dann glaube ich nicht, dass der Fußball, sollte er weiter gespielt werden und der Ausschuss der Öffentlichkeit auch nur Ansatz Menschen so sehr interessiert und mitnimmt, wie es eben davor der Fall ist. Ich kann mir sogar vorstellen, auch wenn es jetzt ein bisschen sehr hypothetisch ist, aber angenommen, du kannst erst irgendwie im August, September 2021 wieder Regelbetrieb fahren mit Leuten im Stadion, glaube ich schon, dass diese, sage ich mal, fast anderthalb Jahre ausreichen könnten, um diese Vormachtstellung, die der VfB, die der Fußball hat im Sportbusiness weltweit, oder diese, an diesem Sockel, dass der ein bisschen wackelt, ja, weil man eben, wie vorhin schon angesprochen, anscheinend nicht in der Lage ist, seiner Vorbildrolle gerecht zu werden oder auch einfach mal zu sagen, nein, lass uns doch jetzt mal Pause machen, ja, und das Ganze überdenken. Das ist schon auch gefährlich, glaube ich, für den Sport an sich, was da passieren könnte.
Ich glaube, das ist zum einen generell ein bisschen so, ich habe das mal vor ein paar Wochen gesagt, die Erde hatte, glaube ich, lange, lange sowas wie Schluck auf, und jetzt hat sie einfach mal kurz alles rausgekotzt. Und ich glaube, so ähnlich ist das mit der Fußballblase, was im Moment einfach stattfindet. Ich meine, allein dieser Gedanke, wenn wir uns das mal überlegen, wir hatten uns, das war für uns selbstverständlich, dass es keinen Abend gab, wo kein Fußballspiel irgendwie übertragen wurde. Und wenn es zweite Liga Sandhausen gegen Bochum war. Aber es gab keinen Abend ohne irgendeine Fußballübertragung. Ja, das ist ja, wenn man sich das im Nachhinein sage ich schon fast, als wäre es vorbei, aber momentan ist es ja nicht so. Aber wenn man sich das mal überlegt, das war, also du bist ja abends von der Arbeit nach Hause gekommen, bloß wenn ich jetzt irgendwie keine Serie gerade habe, die ich gerade schon, irgendein Fußballspiel wird schon laufen. Oder der Gedanke, dass eben jetzt für 2020 diese paneuropäische EM geplant wurde, also jetzt nicht nur auf den Fußball bezogen, sondern dass das einfach für uns selbstverständlich erachtet wurde, dass 24 Nationalmannschaften quer durch Europa fliegen, von Baku bis Bilbao. Das ist ja, wenn man sich das jetzt mal mit ein bisschen Abstand zu Gemüte führt, denkt man, sind wir eigentlich völlig durchgedreht alle. Und aus dem Grunde ist das gerade wirklich so ein Luftholen, das mir persönlich gerade gut tut. Und vielleicht, das ist zumindest meine Hoffnung, eben Entscheidungsträgern vielleicht auch wenn mir da der Glaube fehlt.
Ja, guck sie dir doch an. Also ich weiß nicht, ob da genügend Realitätssinn da ist, dass man wirklich sich gesund schrumpft, sage ich jetzt mal. Weil, die Chance bestünde, aber momentan sieht es nicht so aus, als ob da irgendwas in diese Richtung passieren wird.
Was wir aber, glaube ich, jetzt auch mal machen könnten, Philipp, wenn wir schon gerade dabei sind, bevor wir so weit in die Zukunft schauen, das können wir sowieso nicht. Wir wissen nicht, wie der Fußball aussehen wird in Ende 2020, 2021, 2022, wer weiß das schon. Wir können uns aber ein bisschen zurücklehnen, du und ich, und ein bisschen schwelgen in schönen Erinnerungen, was es denn mal gab. Also ohne jetzt natürlich die Leier zu fahren, wo früher war alles super besser, war natürlich auch nicht so. Aber wir haben schon so ein paar Erinnerungen, wo wir sagen, Mensch, das waren noch Zeiten, wo der Fußball Fußball war. Ne? Da hast du bestimmt auch die eine oder andere Erinnerung.
Ja, aber ich wollte eigentlich dich anfangen lassen. Was war denn das erste Bravo-Sport-Poster eines VfB-Spielers, das bei dir über dem Bett hing?
Allein die Tatsache, dass du als selbstverständlich erachtest, dass ich die Bravo Sport abonniert hatte, was ich natürlich hatte, spricht für dich, ja, natürlich.
Na klar, ich meine, wer heute sämtliche Trash-TV-Formate verfolgt und auch für uns redaktionell teilweise aufarbeitet, der muss ja eine gewisse Prägung erfahren haben, ja, das kann ja nur so gewesen sein.
Natürlich, die Bravo Sport, wenn man so möchte, das Schwiegertochter gesucht des 20. Jahrhunderts. Ich muss überlegen, das muss Balakow gewesen sein, auch wenn der gar nicht so, glaube ich, in dieser Bravo-Sport-Community so super angesagt war und jetzt nicht Giovanni Elber, der halb nackt auf dem Motorrad sitzt. Das war, glaube ich, Giovanni Elber, als er bei den Bayern schon war, dieses legendäre Bild, wer sich daran erinnert, Kopfkino an und dann wieder aus. Ich meine,
ja, es war nackig auf dem Moped liegen, meinst du das?
Ja, super. Ja, ein bisschen mit Kajal und so ein bisschen Make-up auf dem Gesicht auch noch und so.
Ja, so Dennis Rodman, das war eigentlich war das ja eine Replik oder quasi ein aufgekochtes Ding von Dennis Rodman. Der als Basketball-Superstar in den USA so ähnlich gemacht hat, auch nackig auf dem Motorrad posiert und auch natürlich mit Kajal angemalt. Ne? Der Giovanni wollte da einfach nicht das so stehen lassen und entsprechend nachziehen, ja.
Die Bravo Sport, hast du die Bravo Sport gelesen oder warst du eher so der Kicker-Sportbild-Mensch?
Ich habe die Sportbild nie gelesen, ich habe Bravo nie gelesen, ich habe den Kicker gelesen, sofern ich ihn in die Hände bekommen konnte. Und das einzige Magazin, das ich damals wirklich aber regelmäßig gelesen habe und auch über Jahre auch abonniert hatte, war die Basket. Denn zu der Zeit war ich eigentlich deutlich mehr Basketball fixiert als Fußball fixiert, muss ich zugeben. Auch wenn ich selber gekickt habe, habe aber auch Basketball und Tennis gespielt, nebenher auch in Mannschaften zum Teil. Und ich bin im Ort aufgewachsen, da waren sehr viele GIs mit ihren Familien wohnhaft, weil eben in der Nähe von den US Installations in Ludwigsburg und in Stuttgart liegend. Und ich habe für die teilweise mir Taschengeld verdient als Dog Walker und habe deren Hunde irgendwie ausgeführt und war halt einfach so sehr USA fixiert, war dann auch mit meinen Eltern da Anfang der 90er mehrfach drüben auf Urlauben und Verwandte besuchen und war einfach großer Basketballfan. Ich bin nachts aufgestanden für die Ransendung mit Lou Richter, ja,
der junge Frank Buschmann.
Der junge Frank Buschmann, der ganz junge Frank Buschmann. Und ja, damals war es ja auch so, dass das natürlich die da haben halt noch die richtig großen Teams gespielt. Ja, da waren, also da war dieser epische Zweikampf Lakers gegen Celtics gerade so vorbei. Dann haben die Bulls ihre Dynasty irgendwie angefangen mit Jordan, Pippen und eben Rodman.
Und mit Toni Kukoc, mein Freund.
Toni Kukoc, ja, das war einfach ganz, ganz großer Sport. Und ich bin bis heute extremer Basketballfan, schaue sehr viel, wobei ich mittlerweile, was Live-Sport angeht, eigentlich mehr NCAA schaue, also mehr College-Basketball denn NBA. Aber das waren natürlich große Zeiten. Charles Barkley, dann die Olympia-Mannschaft der USA in Barcelona damals und. Das war für mich das schon sehr, sehr großartig. Und mein Team gibt's leider nicht mehr, wurde uns geklaut. Wie wir Sonics-Fans sagen, waren die Seattle Supersonics mit Sean Kemp, Gary the Glove, Payton und natürlich Detlef Schrempf. Ja. Detlef the Threat, der Deutsche mit der Bürstenhaarfrisur, der ein sehr guter Verteidiger und sehr guter Dreierschütze war und natürlich so der erste große deutsche Export nach USA in diese Liga, lange, lange bevor Dirk Nowitzki, da ist ja noch mit der Trommel um den Weihnachtsbaum gerannt, als der da schon Statlev die Dreier da in die Reuse genagelt hat. Und das war für mich so das Team. Ja, die Seattle Supersonics. Und das erste Poster, um jetzt endlich mal diesen Monolog abzuschließen und diesen Kreis zu schließen, das erste Poster, das ich über meinem Bett hängen hatte, war tatsächlich Sean Kemp mit einem seiner Signature Moves, seinem Tomahawk Dunking. Das war ein absolutes Mega-Poster. Das hatte ich jahrelang, habe es auch geflickt mit Tesafilm und machen und tun, damit es ja mir lange, lange Zeit hält. Ja.
Großartig, großartig. Also das ist wirklich verrückt, wenn man sich das auch überlegt. NBA Finals absolut problemlos im Free TV, ja, ein bisschen, wobei wenn man ein bisschen zynisch sein könnte, waren das damals eigentlich sexy Sportclips, unterbrochen durch ein bisschen Basketball im DSF, aber das war doch schon auch was, ja. Ich weiß, ich bin nachts heimlich aufgestanden, weil ich nicht meine Eltern wissen lassen wollte, dass ich mir die Nacht um die Ohren schlag, weil ich irgendwie die Finals Chicago Bulls gegen Utah Jazz anschaue. Aber das ist echt interessant, auch wenn man sich überlegt, ne, wie das alles auch mit dem Pay-TV ins Rollen gekommen ist über die Jahre, in den USA, dann über den Teich.
Sehr gut. Kannst du dich, wenn wir noch mal bei dem Thema bleiben, nachts aufstehen, kannst du dich an das erste Sportevent erinnern, wegen dem du dich nachts aus dem Bett in deinem Kinderzimmer geschlichen hast, ins Haus irgendwo, wo ein Fernseher war, wo du von deinen Eltern unbeachtet Sport schauen konntest? Konntest du dich daran erinnern? Oder kannst du dich daran erinnern, was das erste Sportevent war? Das erste Spiel oder sonst was, wo du das gemacht hast?
Ja, da kann ich mich dran erinnern. Das war Fußball-WM 94 in den USA. Da gab es immer ein Spiel, das unserer Zeit 1.30 Uhr angepfiffen wurde.
Ja, ja.
Also das war ja von der Zeitverschiebung her so, dass die Spiele immer ja am späten Abend waren und eben das Spätspiel aus den USA fing um 1.30 Uhr an. Gegen wen sie gespielt haben, weiß ich nicht mehr, aber ich weiß, es war ein Vorrundenspiel und es war mit Mexiko und es war mit Jorge Campos im Tor.
Ah, der Torhüter, der immer diese Clown-Kostüme anhatte, ja.
Genau, ja. Ja. Es war Mexiko gegen, ich weiß es nicht mehr, und das war zu Zeiten, wo es auch hieß, gell, Christian, pasch auf, und mit der Schule musst du hinterherkommen und so. Da waren viele, viele Klassenarbeiten zu der Zeit, aber das habe ich mir trotzdem nicht nehmen lassen damals.
Ja, Jorge Campos, ja. Der mit Neonfarben und extrem bunten, eben Aztekenmuster bedruckten Toba-Trikots aufwartete. Immer kurzärmlich und immer viel zu groß, weil der ja selbst so klein war. Und es gab tatsächlich danach Untersuchungen, die bestätigt haben, dass eben auffällige, aggressive Farbmuster anlaufende Stürmer tatsächlich irritieren. Da gab es dann später auch zum Beispiel Dave Seaman, der Engländer, der auch immer zu völlig verrückten Mustern neigte. Und ja, bei mir war es ein paar Jahre früher, Christian. Und zwar Ja. Muss das 88 oder vielleicht 89 gewesen sein. WM-Qualifikation Wales gegen Deutschland. Ike Hässler in Cardiff. Freistoßtor, das Deutschland zur WM 90 quasi gebracht hat. Direkter Freistoß, damals wurde sowas noch verwandelt, ist ja heute quasi, gibt's ja gar nicht mehr, gefühlt. Schwarz-Weiß-Fernseher, ungefähr so groß wie eine Herrenhandtasche bei meinen Eltern im Büro oben zwischen Aktenordnern in dem Schrank. Und das tricky Ding war, dass das Schlafzimmer meiner Eltern direkt neben diesem Büro lag. Das heißt, ich musste aus meinem Zimmer raus, am Schlafzimmer meiner Eltern vorbei, dieses Ding anmachen und dann war das so ein uralter Schwarz-Weiß-Fernseher, der da halt noch stand. Ich weiß gar nicht, der war eigentlich mehr Deko-Objekt, denn tatsächlicher Fernseher. Und dann hast du halt so diesen Ameisenkrieg da quasi gesehen, vor lauter Pixelbrei, der da um dich rumgeflogen ist. Deutschland trug damals diese dunkelgrünen Hemden, die auch bei der WM 90 die zweite, das Second-Trikot quasi gebildet haben. Und Hässler mit wenigen Schritten Anlauf schön über die Mauer. Das war mein erstes Spiel, weswegen ich nachts mich rausgeschlichen habe aus meinem Kinderzimmer. Sehr großartig.
Groß, groß, groß. Einfach nur groß, Philipp. Stichwort Pixelbrei. Hast du früher eigentlich auch wie so ein Irrer die auf Premiere übertragenen Bundesligaspiele gehört, obwohl du eigentlich gar nicht sehen konntest, weil ständig irgendwie das Bild am Zappeln war und völlig durcheinander? Ich erinnere mich an ein Spiel, Auswärtssieg des VfB Stuttgart beim FC Bayern München im Olympiastadion. 1-0, Elfmeter, Krasimir Balakov, da ist er wieder. Dieses Spiel habe ich tatsächlich, im Nachhinein frage ich mich, bist du eigentlich völlig irre? Ich habe mir dieses Spiel 90 Minuten verschlüsselt auf dem entsprechenden Premiere-Kanal angeschaut, obwohl ich gar nicht erkennen konnte, was auf Rasen passiert. Ist das eigentlich das ist
krank, nee, oder? Das ist krank, das ist tatsächlich krank und ich hoffe, du warst in Behandlung deswegen. Aber nee, ich war da eher so der Radio-Typ ganz früher. Weil bei uns zu Hause gab es, meine Eltern waren da relativ strikt, bei uns gab es kein Pay-TV, bis heute nicht. Und auch die, sag ich mal, die privaten Programme kamen eher später bei uns ins Haus. Und deswegen war Radio immer die erste Wahl. Meine Eltern waren bei solchen Sachen sehr, sehr stringent. Ich kann mich noch erinnern, als die PlayStation 1 rauskam, ja. Und alle meine Kumpels haben diese PlayStation bekommen. Natürlich mit dem FIFA-Spiel 98 oder 97 oder 96, also ewig her. Jedenfalls wurde natürlich überall PlayStation, wurde FIFA gezockt. Und ich habe natürlich hier und da mal mitgezockt bei Kumpels, wenn ich zu Besuch war. Aber ich selbst habe das Ding eben nicht bekommen. Und ich ging dann so weit, du weißt ja selber, wie das ist, du gehst ja dann so weit, dass du deine Wunschzettel zu Weihnachten und Geburtstag, dass da eigentlich gar nichts mehr draufsteht. Von ewig langen Listen, wie es davor war, steht nur noch drauf, PlayStation, groß, in Versalien, mit Ausrufezeichen. Ja? Und dann hat meine Mutter, und das war wirklich das, also pervers eigentlich, aber sie hat sehr viel dazu beigetragen, dass ich diesen Berufsweg dann irgendwie einschlug. Denn sie hat mir dann irgendwann ein Paket hingelegt, schön verpackt, ich glaube, es war zum Geburtstag, das die Größe hatte eines PlayStation-Kartons und auch das Gewicht eines PlayStation-Kartons. Und dann mache ich das auf und mach auf und merke dann irgendwann natürlich, dass da keine PlayStation drin ist, denn sie hat ein paar Steine reingelegt, die ungefähr dann das Gewicht hatten. Und ganz unten auf dem Boden des Kartons kam ein Büchereiausweis raus.
Großartig. Ja?
Und dann hat sie mir nur furztrocken ins Gesicht gesagt, wenn du so ein Ding haben willst, dann geh schaffen und spar drauf. Also als Schüler jobben halt irgendwie, irgendwas, Zeitung austragen, whatever. Und dann kannst du das kaufen, von uns kriegst du es nicht. Geh lieber in die Bücherei und lese ein paar Bücher. Und das habe ich dann tatsächlich auch getan. Und ich glaube, es hat viel dazu beigetragen, dass ich dann später Journalist wurde. Ich habe es dann natürlich trotzdem durchgezogen, mir diese PlayStation durch Hunde auslaufen und Zeitung austragen und Rasenmähen und sonst was irgendwie zusammengespart, habe mir das Ding dann gekauft, habe es 2 Wochen lang gespielt und fand das alles so langweilig, dass ich es sofort wieder verkauft habe.
Der Klassiker. Was war dein größter VfB Stuttgart Radio-Moment? Ich habe einen ganz, ganz klaren, vielleicht sind wir sogar identisch, aber fällt dir einer ein oder sagst, das ist ein Moment, den ich mit dem VfB Stuttgart daheim in der Küche oder sonst wo im Garten oder wo auch immer vor dem Radio sitzend mitfiebernd erlebt habe, den ich bis heute nicht vergesse?
SW1 im Stadion 1992, Flanke, Kögel, Kopfball, Buchwald.
Ja, Das ist,
kann ich dir,
das
habe ich mir gedacht. Kann ich dir noch ganz genau sagen, wo ich da war und was da passiert ist und das oder wie sich das zugetragen hat. Da war ich auf der von einem echt heißen Mädchen in meiner Klasse auf einen Geburtstag eingeladen in Vaihingen an der Enz. Und das war dann eben da auch so Geburtstag und es war irgendwie tolles Wetter und alle waren draußen, nur ich habe mich in der Wohnung der Eltern dieses Mädchens mit einem Kofferradio auf dem Klo, auf dem Gästeklo eingeschlossen und habe SWR1 Stadion gehört und als dann Kögel dieses Ding reinschippt, der Radioreporter, ich weiß nicht mehr wer, es war völlig ausflippt, bin ich's dann auch und musste dann später mit schamrotem Gesicht der Mama, der Gastgeberin, leider gestehen, dass eine ihrer schönen Vasen auf dem Gästeklo draufging bei dem Jubel, der nach dem Buchwald dieses Tor gemacht hat. Ja.
Paragraph 303 Strafgesetzbuch, Sachbeschädigung. Sehr schön.
Jawohl.
Bei mir ist es natürlich, diesen Moment habe ich auch im Radio mitbekommen, da war ich aber noch einen Ticken zu klein, um das so richtig, richtig bewusst wahrzunehmen. Bei mir war es, und das werde ich echt bis heute nicht vergessen, UEFA Cup 1998 Feyenoord Rotterdam gegen den VfB Stuttgart. Jeder, der sich, oder vielleicht...
Oh, dieses 3-0 im Dekulm, war das dann... Alter, was für ein Fußballspiel.
Ja. Das war unglaublich. Die Situation war nämlich folgendermaßen, auch mal vielleicht ein bisschen an die Jüngeren da draußen. Hallo Instagram. Der VfB Stuttgart hat damals im UEFA Cup gespielt. Das ist das, was heute die Europa League ist. So ein bisschen analog dazu. Also der UEFA Cup. Der wurde auch nicht in Gruppen gespielt damals. Da gab es sowas wie eine Gruppenphase in der Form so nicht. Die gab es nur in der Champions League. Im UEFA Cup wurde noch im K.O.-System gespielt. Das heißt, von der ersten Runde an bis zum Finale in Hin- und Rückspiel K.O.-System. Und in der ersten Runde kam es zu einem ja schon Knallerduell, VfB gegen Feyenoord. Das Hinspiel hat in Stuttgart stattgefunden. Das hat der VfB mit 1-3 verloren im heimischen Stadion. Und es war damals so, auch das vielleicht ein bisschen an die Jüngeren, da war es nicht einfach so, dass jedes Spiel bei DAZN übertragen wurde oder bei Nitro oder sonst wie. Nee, das war nicht selbstverständlich, dass es jedes Spiel im Fernsehen gab. Und da Deutschland zu dieser Zeit, also 1998, viele Vertreter im UEFA Cup hatte, konnten die nicht einfach alle live übertragen. Früher ging das ja teilweise los, war das eine Übertragung um 14, 16, 18, 20 Uhr. Da hast du die 4 UEFA Cup Spiele hintereinander geschaut. Es waren aber so viele aus deutscher Sicht, dass Entscheidungen getroffen werden mussten. Und die übertragenden Anstalten haben die Entscheidung getroffen, aufgrund des Hinspielergebnisses Stuttgart-Rotterdam 1-3, das Rückspiel nicht im deutschen Fernsehen zu übertragen, weil der VfB in den Köpfen der Entscheider, und auch zu Recht, wer das Hinspiel gesehen hat, eigentlich raus war. Das war so das Spiel, okay, der VfB ist weg, den müssen wir nicht zeigen. Dementsprechend gab es dieses Spiel des VfB Stuttgart im De Kuip, im legendären in Rotterdam, für die deutschen Fernsehzuschauer und man war angewiesen auf das Radio. SWR1 Stadion Extra hieß das dann damals, weil es ja nicht am
Danke, Samstag, dass du mich Tag gerade noch mit meinem rudimentären Holländisch gemaßregelt hast.
Gerne. Gerne. Übrigens, wer bei Feyenoord Rotterdam damals gespielt hat und später dann für den VfB Stuttgart aktiv war, ein Stürmer. Sehr richtig. Jondal Thomasson hat damals bei Feyenoord gespielt. Das war wirklich eine Spitzenmannschaft. Also der VfB spielt dort. Keiner setzt einen Pfifferling auf den VfB. Der VfB Stuttgart trainiert von Winfried Schäfer, der damals entgegen vieler Fans, die sich dagegen gesträubt haben, auf Jogi Löw gefolgt ist, der nicht weitermachen durfte, obwohl er das Finale im Europapokal der Pokalsieger erreicht hat. Und dann begab es sich eben an diesem Abend, und zwar ein Dienstagabend, das werde ich nie vergessen, Rückspiel in Rotterdam, 0-1 fällt irgendwann. Und dann fällt das 0-2. Und das Spiel wurde kommentiert über 90 Minuten in voller Länge im SWR-Radio vom Kollegen Günther Schroth vom SWR. An dieser Stelle schöne Grüße, Günther. Und dann passierte wirklich das, womit einfach niemand gerechnet hat, nämlich der VfB in Person von Freddy Bobic schießt kurz vor Schluss das Tor, das nicht für möglich gehaltene Tor, zum 0-3 in der 90. Minute. Also es war ein unglaublicher Moment. Ich saß in der Küche am Küchentisch, da war ein kleines Radio, das habe ich angehabt und das habe ich am Laufen gehabt. Das waren auch, dann musstest du immer mal wieder justieren, damit dir irgendwie die Frequenz nicht abhaut, ja, wenn du dann irgendwie zu viel gehört hast. Und dieser Moment, als Günther Schroth das 3:0 durch Freddy Bobic in Rotterdam kommentiert, das werde ich nie vergessen. Ich glaube, ich bin 10 Minuten durch die Gegend gehüpft. Und dann, was dann interessant war, und das fand ich immer mit diesen Radioübertragungen Wahnsinn, wenn man so ein Spiel im Radio hört, dann hat man ein gewisses Bild im Kopf, man hat eine gewisse Vorstellung davon, wie das wohl ausgesehen haben mag. Und dann kam in der ARD oder im ZDF, das weiß ich nicht mehr genau, eine gute Stunde nach dem Spiel eine Zusammenfassung, so wie wir sie aus der Sportschau kennen, von dieser Begegnung.
Ja, der VfB trug damals diese schwarze Hosen und dann so diese goldfarbene, goldgelben Adidas-Trikots mit den roten Streifen oben am Ärmel. Und VfB-Legenden mitgespielt, wie ein gewisser Mitko Stojkowski. Wer erinnert sich nicht an ihn? Ja?
Er war in der Startelf.
Natürlich.
In der 88. Minute wurde übrigens noch Blessin eingewechselt.
Ja, heute Jugendtrainer der U19 von RB Leipzig. Alex Blessin aus Filderstadt.
Ja, also wie gesagt, das sind Momente, wo es einfach nicht selbstverständlich war, dass jedes Spiel in der Glotze lief, sondern man hat sich darauf verlassen. Und wenn man dann aber hinterher dann die Zusammenfassung gesehen hat, ich habe das auch bis vor ein paar Jahren noch so gemacht, dass ich mir immer einen Spieltag rausgesucht habe, den ich wirklich im Radio gehört habe, um dann das Bild, das ich im Kopf hatte, zu vergleichen mit dem, wie es dann wirklich war, wie es dann in der Sportschau aussieht. Das ist manchmal ganz interessant. Ja, was dein Hirn für Bilder im Kopf zeichnet und später sieht das dann möglicherweise ganz anders aus in real. Ja.
Nicht wenige, die es mit dem VfB halten, sagen übrigens heute noch, das war das einzig Positive, was man aus der Liaison Winnie Schäfer und VfB Stuttgart mitnehmen konnte, dieses eine Spiel.
Ja. Viel mehr gab es da nicht, das ist wohl wahr. Aber, ja.
Dieses eine Spiel, ja. Das waren tatsächlich noch Zeiten. Das muss man schon eigentlich in Ehren halten. Haben wir die letzten Tage auch gemacht. Ihr habt bestimmt, wenn ihr bei uns regelmäßig mitlest in der App oder auf den Portalen Zeitung.de und Stuttgarter Nachrichten.de, habt ihr unsere Legendenserie gesehen. Wir haben erst eine geschrieben mit den aus unserer Sicht wichtigsten und schönsten und legendärsten Spielen. Dann haben wir euch gefragt, was waren denn eure? Und dieses 3-0 in De Kuip kam natürlich auch von vielen unserer Mein VfB-Nutzer, die aus der Pistole geschossen und wir haben es aufgearbeitet die letzten Tage. Ich kann mich noch gut daran erinnern, weil ich die Bilderstrecke zusammengebaut habe und diese Trikots einfach großartig. Ja? Und wie gesagt, wer da noch gekickt hat, das war, glaube ich, die erste Saison Elber war weg, ist zu den Bayern. Dann war nur noch vom magischen Dreieck nur noch Balakow und Bobic über. Und Winnie Schäfer, Gott hab ihn selig sozusagen. Ja, das hat nicht, Gott sei Dank, nicht lange gehalten beim VfB Stuttgart. Auch das übrigens eine großartige Erinnerung, die ich noch habe, so aus meinem VfB-Leben. In dem Moment, an dem Tag, als Gerhard Meyer Vorfelder Winfried Schäfer als neuen Trainer bekannt gegeben hat, ist mein Vater, hat mich abgeholt, der ist früher von der Arbeit nach Hause gekommen, hat mich abgeholt zu Hause, hat mich ins Auto gehockt und hat mir erstmal nicht gesagt, wo es hingeht. Er war auf jeden Fall sehr wortkarg und war aufgebracht, das habe ich wahrgenommen. Ja. Und dann sind wir, irgendwann habe ich gemerkt, wir fahren die B10 Richtung Stuttgart. Ja. Dann habe ich ganz vorsichtig, Papa, wo geht man hin? Nach Cannstatt. Mir hat er erstmal nicht gesagt. Ja. Und ich so, okay. Und dann habe ich eigentlich nichts mehr gesagt, bis wir unten in der Mercedesstraße irgendwo einen Parkplatz gesucht haben, dann hat er mich an der Hand genommen und sind wir zur Geschäftsstelle marschiert. Und er hatte, das habe ich nicht bemerkt, das muss er wohl auf dem Arbeit gemacht haben oder sonst was, hatte er auf jeden Fall ein Kuvert vorbereitet, da lag ein Kündigungsschreiben drin und dann hat er unser beider Mitgliedsausweise da reingepackt und in den Briefkasten von der Geschäftsstelle geschmissen. Boloni Braun hat das mit Sicherheit am nächsten Tag dann rausgenommen. Jedenfalls bin ich seit diesem Tage nicht mehr VfB-Mitglied. Mein Papa ist es mittlerweile wieder, der ist irgendwann umgefallen in den letzten 10 Jahren und ist diehard VfB-Fan mit seinen Mitte 70 immer noch, ja, und hat sich wieder eine Mitgliedschaft besorgt, aber ich bin immer noch kein Mitglied und werde das auch erstmal lange Zeit bleiben, glaube ich.
Ich glaube, jeder hat diesen Ich-kündige-Moment in seinem Leben. Jeder hatte so dieses, jetzt reicht's mir und hier und schön natürlich feierlich Kündigungsschreiben und das Kärtchen irgendwie eingeworfen. Hatte ich tatsächlich auch. Das war damals, als Christian Groß rausgeworfen wurde. Das war so, da war ich völlig aufgebracht, das habe ich nicht verstanden. Christian Groß für einen riesigen Trainer gehalten habe, auch davor schon beim FC Basel. Ich war froh, dass der VfB es geschafft hat, einen wie ihn zu holen, wer sich daran erinnert. Christian Groß ist gefolgt auf Markus Babbel, hat es dann noch geschafft, sogar in der Champions League die Gruppenphase zu überstehen, hat dann aus einer wirklich auswegslosen Situation in der Bundesliga es tatsächlich noch geschafft, am Ende, ich meine, Sechster zu werden und die Qualifikation für den UEFA Cup zu schaffen. Aber wie es dann einfach so war, dann kam halt der nächste Herbst und dann war auch für Christian Groß Schluss. Und das war so ein bisschen so mein Moment, wo ich so ein bisschen, also ich glaube, jeder, der es mit einem Verein hält, hat so einen Trainerwechsel, den er nie wirklich verdaut. Und das ist so ein bisschen meiner gewesen. Ich hätte gerne Christian Groß noch um einiges länger beim VfB Stuttgart gesehen.
Das tatsächlich, da bin ich d'accord damit. Das war ein sehr guter Trainer, der auch Stil hatte, fand ich. An wen hat der mich erinnert? Was glaubst du?
Kojak.
Ja, richtig. Kojak, dieser legendäre Detektiv-Bulle aus San Francisco, glaube ich.
Ja.
USA, diese Serie lief Ende 80er bis Mitte 90er in Deutschland überall hoch und runter. Und ich habe das permanent geschaut, wie er Lolli lutschend mit seiner polierten Glatze irgendwie die Verbrecher gejagt hat. Und Christian Groß sah im Endeffekt aus wie The Brother from a Different Mother irgendwie. Also die waren ja tupfengleich fast. Also großartig, Christian Groß. Und da kann ich mich auch noch an tolle internationale Spiele mit ihm erinnern, wo ich irgendwo auf der Tribüne oder in der Kurve stand. Unter anderem einmal an ein 2:2 gegen Molde FK, das der VfB Stuttgart weitergebracht hat im UI Cup oder UEFA Cup oder wie immer, oder Euroleague Gruppenphase, whatever. Auf jeden Fall kam er danach weiter. Das Unentschieden war notwendig. Und ich weiß noch, das war eine Umbauphase von der Arena. Wir konnten nicht in unseren regulären Plätzen stehen, sondern standen irgendwo unter Rang Strombalkon, also EMBW oder jetzt heißt es, was weiß ich, wie Tribüne. Ja, und dann läuft irgendwie die Schlussphase, ich glaube, 85. war schon durch, es gibt Elfmeter für den VfB Stuttgart, Nieselregen, kalt, abends, und wer schnappt sich den Ball und läuft dahin und macht ihn rotzfrech rein? Timo Gebhardt macht das 2:2, bringt den VfB Stuttgart weiter, und nicht wenige sagen, es hätte kein anderer als Timo Gebhardt sein dürfen in dem Moment, weil das der einzige war in dem Kader, den man nachweislich bestätigen kann. Der hat nicht allzu viel nachgedacht in seiner Fußballerkarriere, und das durftest du in dem Moment auch nicht, weil da hing sehr viel dran, und das war auch so ein schöner Moment
Timo Gebhardt war für mich so ein bisschen einer der talentiertesten Spieler beim VfB Stuttgart, der leider nicht das aus seinem Talent gemacht hat, was er hätte machen können. Ich erinnere mich daran, dass ich auch da sehr, sehr begeistert war, als dann der Transfer klar war, dass Timo Gebhardt zum VfB Stuttgart kommt.
Ja, natürlich, es war ein Riesenkicker, aber halt
U19 Europameister hat die Mannschaft getragen zum Titel, war wirklich der Beste in seiner Generation. Ja. Hat übrigens einen anderen ganz, ganz wichtigen Elfmeter noch versenkt. Das war bei einem, da können wir vielleicht so ein bisschen über Europapokal-Auswärtsspiele schwelgen, die wir irgendwie hatten. Das war nämlich auswärts in der Champions League Qualifikation, die Playoffs beim FC Timișoara in Rumänien.
Da gab's, sehr schön.
Da gab's beim Stand von 0-0 Elfmeter für den VfB. Timo Gebhardt schnappt sich den Ball und genau wie du sagst, haut das Ding einfach flach unten rein. Wer an Timo Gebhardts Elfmeter denkt, erinnerst du dich, Nachspielzeit München-Gladbach, da lag der VfB mal 2-0 hinten und da gab es auch in der Nachspielzeit Elfmeter für den VfB Stuttgart und der nagelt das Ding unter die Latte zum 3-2 auswärts. Also manchmal brauchst du sowas auch, solche Spieler. Also Timișoara auswärts war Wahnsinn, muss ich sagen. Das ist übrigens eine meiner Geschichten. Im Nachhinein mit 29 Euro, glaube ich, Busreise 2000 Kilometer ins Banatgebiet hinter Ungarn, mitten in Rumänien, über 30 Grad. Verbringst den Tag irgendwie im Freibad und am Abend siehst du zu, wie Timo Gebhardt einen Elfmeter versenkt. Das sind Dinge, wo man nicht beschreiben kann.
Nee. Gefühle, die wo man nicht beschreiben kann. Ja. Ich habe gerade noch mal in dieses Interwebs geschaut. am 5.8.2010 war das, ein Donnerstagabend. Ja. 11.500 Zuschauer in der Europa League, dritte Quali-Runde. Der VfB liegt 0-2 zurück und kein geringerer als der allseits bekannte, beliebte Pavel Pogrebnjak hat den VfB mit 1-2 herangebracht und Gebhardt macht echt in der 90. diesen Elfmeter zum 2-2.
Unglaublich. Und Pavel Pogrebnjak ist natürlich auch so ein Spieler, den hast du damals gesehen bei Zenit St. Petersburg, wie er mal die Bayern nahezu im Alleingang aus dem UEFA Cup gefeuert hat. Ich glaube 4-0 hat Zenit da gegen die Bayern gewonnen daheim. Der kam ja dann so ein bisschen als Last-Minute-Nachfolger von Mario Gomez, ne?
Der zu, ja, zum der war ja auch, das war ja auch, meine ich mich noch zu erinnern, das war ja damals, da war Horst Held Sportchef und der Horst, das macht er heute noch, der hat ja immer gerne Spieler gekauft, die mal gegen VfB gut ausgesehen haben. Und Pavel Pogrebnjak hat auch einmal mit Zenit gegen den VfB gespielt. Und da mit Andrei Arshavin, falls du den noch kennst, an seiner Seite, der dann zu Arsenal FC ging, zu Arsene Wenger.
Anatoli Timoschuk im Mittelfeld,
genau, großartiger Spieler. Richtig, und der Hotte, der Shopping-Hotte, hat sich halt erinnert, der hat gegen uns echt gut ausgesehen, den hole ich jetzt einfach. Da wurde ja lange an Demba Ba rumgemacht, du erinnerst dich vielleicht auch noch von Hoffenheim, ja. Und dann war dann auch so ein gewisser Spieler mit dem glorreichen Namen Wagner Love im Gespräch, der später durch Amateur-Pornofilm in Brasilien nochmal für eine gewisse Schlagzeilendichte gesorgt hat. Und der, die beiden hat er nicht bekommen. Dann hat er gedacht, hey, komm, der Pavel, der alte Kanisterkopf, den hole ich jetzt hierher. Und das hat dann also mittelprächtig funktioniert für alle in Stuttgart, außer für die Private Shopping Abteilung im Bräuninger, denn die hat Maria Pogrebnjak immer schön beschäftigt den Tag über.
Wer hat eigentlich Ciprian Marica verpflichtet? Der hat nämlich auch gegen den VfB mal getroffen für Schachtar Donetsk damals und war dann auch schwupps, ehe man sich versah, plötzlich im VfB-Trikot.
Ohne das jetzt googeln zu wollen, würde ich sagen, es war auch Christian Held. Horst Held,
ne?
Ja. Übrigens, weißt du, die tolle Geschichte, die tollste Geschichte, die ich mit Ciprian Marica verbinde, ist die seiner Vorstellung beim FC Getafe. Da ging er nämlich hin, nachdem er vom VfB zu Schalke gegangen ist. Und als er da präsentiert wurde, stand mit seinem Trikot, die halten dann immer das Trikot hoch, die Spieler.
Ja.
Und da stand eben nicht Marica oder Marica hinten drauf, sondern es stand nur Ciprian. Und weißt du, warum da nicht Marica hinten drauf stand?
Bestimmt, weil es irgendein frankofoda-eskes Schimpfwort ist.
Weil es auf Spanisch so viel heißt wie Arschloch. Maricon ist eigentlich, ja egal. Man könnte es auch als Tunte oder Schwuchtel übersetzen, wenn man es wollte. Im, sag ich mal, vulgären spanischen Sprachgebrauch ist sein Nachname jedenfalls nicht unbedingt positiv konnotiert. Insofern stand da nur Ciprian drauf. Christian!
Mensch!
Ich glaube, bevor wir jetzt noch weiter abdriften in dieser Folge des ersten Podcasts ohne jegliches Konzept, sollten wir, glaube ich, einen Knopf dran machen, weil sonst reden wir uns hier noch in Rage und irgendwann dann auch um Kopf und Kragen. Was meinst du?
Eine einzige Frage hätte ich noch an der Stelle.
Bitte.
Dein unvergessliches Europapokal-Auswärtserlebnis abseits dieser Benfica-Geschichte, die du uns neulich mal erzählt hattest. Was war dein geilstes Europapokal-Erlebnis?
Boah, da gab's zu viele.
Celtic, oder?
Ja, wobei das natürlich hast du nicht nach Auswärtsspielen gerade gefragt?
Egal,
weil,
wie auch immer.
Weil das war tatsächlich ein Heimspiel. Das war 2003.
Es war ein Heimspiel, aber eigentlich war es ein Auswärtsspiel.
Richtig, es war ein Heimspiel, aber eigentlich war es ein Auswärtsspiel. Und das hat auch tatsächlich meine bis heute andauernde und eigentlich immer stärker werdende Sympathie für diesen Club so irgendwo den Anstoß gegeben. Denn der VfB hat gegen Celtic, Glasgow Celtic gespielt und 15.000 Schotten kamen darüber, haben die Stadt 2 Tage lang in Grün und Weiß getaucht und gesungen und vor allem getrunken, bis der Arzt kam.
Es standen Celtic-Fans im B-Block in der Cannstatter Kurve.
Ja, das, genau.
Das ist unvorstellbar. Es standen betrunkene Schotten im B-Block.
Ja, alles war friedlich und schön und man hat gefeiert. Ich kann mich noch daran erinnern, ich habe meine Karte, ich war habe mein Fachabi damals gemacht, hatte meine Karte zu Hause vergessen, musste heimfahren und kam dann erst kurz vor knapp am Hauptbahnhof wieder an. Bin in die nächste S-Bahn reingehüpft, wo halt dran steht, Ziel Bad Cannstatt. Komm rein und war so ziemlich der einzige in Rot gekleidete in dieser Scheißbahn. Ja, sondern es war einfach nur ein grün-weißer Sonderzug von Stuttgart Mitte nach Cannstatt runter. Die haben gehüpft, gemacht, getan, dass der S-Bahn-Kutscher eigentlich nur noch Schritt fahren konnte, weil sonst wäre die Bahn aus den Gleisen gehüpft. Und als wir da in Cannstatt ankamen, hatte ich quasi nichts Rotes mehr an, weil wir alle irgendwie Trikots getauscht und Schal und hin und her. Und es war sehr, sehr großartig. Und ich habe bis heute ein ganz großes grünes Herz für Glasgow Celtic und auch viele Freunde in Schottland drüben, gute Jungs und gute Mädchen, die ich so oft es irgendwie geht, sehe und dann eben dort mit ihnen Spiele besuche, weil es einfach ganz, ganz tolle Menschen und ein ganz, ganz toller Club ist.
Wunderbar. Das wollte ich unbedingt noch hören, weil die das ist nämlich so, das hört man bei dir immer mal wieder raus, immer mal wieder in den Folgen kommt das ja so ein bisschen, deine Leidenschaft für Celtic, und ich glaube, jeder, der sich dann diese Europapokalspiele zurückerinnert, zum einen das Auswärtsspiel, da gibt es auch noch ganz, ganz verpixelte Videos irgendwo auf YouTube zu finden in Paradise.
Natürlich.
Aber einfach wirklich auch dieses Heimspiel, wo das waren Zeiten, da hat man ja nicht nur gegen Celtic gespielt, sondern da gab es auch Spiele gegen Dinamo Zagreb und Benfica, wo teilweise 20.000, 25.000 Gästefans im Stadion waren.
Ja.
Unvorstellbar.
Ja. So, Christian.
Jetzt aber. Das war schön. Ich habe ein bisschen Gänsehaut.
Ich auch. Dafür, dass wir dachten, wir kriegen mit unserem Geschwurbel keine 30 Minuten, den haben wir schon wieder mal spontan ganz gut eine Zeit hingelegt. Wir sind kurz unter einer Stunde und hoffen einfach, dass wir euch da draußen ein bisschen unterhalten konnten in dieser fußballlosen Zeit mit Erinnerungen und Schwenken aus unserer Jugend, aus unserem Leben, aus unserer VfB-Vergangenheit. Und falls dem so ist, dann gebt uns Feedback gerne über die entsprechenden Kanäle, die ihr kennt, Facebook, Instagram, Twitter, info@meinvfb.de, die bekannte E-Mail-Adresse. Haut uns an und haut uns natürlich an, wenn dem nicht so ist. Ja, das ist natürlich immerhin meines Erachtens mindestens so wichtig, dass man auch schlechtes Feedback oder konstruktives Feedback, kritisches Feedback bekommt. Denn nur so können wir uns auch ein Stück weit weiterentwickeln. Oder Christian, was meinst du?
So eine Scheiße, bevor ihr gar nichts irgendwie zu sagen habt, braucht ihr gar keine Folge aufnehmen. Philipp Meisel, Christian Pavlic, das war's. Ich bin raus. Ich hör's schon, ja. Ich lese. Nein, Spaß beiseite.
Alles Dislike auf allen Plattformen, sage ich dann.
Wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen mitnehmen, die ältere Generation vielleicht ein bisschen daran erinnern, an die Geschichten, die es damals gab. Und die Jüngeren an euch, hätte ich 3 Google-Aufträge, die ihr dann bitte unternehmen solltet bis zur nächsten Folge. Das erste, was ihr googelt, ist Giovanni Elber Bravo Sport. Das zweite, was ihr googelt, ist Jorge Campos WM 94. Ja. Und das dritte, was ihr googelt, weil das haben wir vorher nicht ausgeführt, das werden wir hier aber an dieser Stelle auch nicht ausführen, ist die Geschichte zu Franco Foda in Südamerika.
Oh, das ist auch ein Klassiker, ja.
Ja. In diesem Sinne,
bis nächste Woche.
Passt auf euch auf, liebe Leute. Bleibt gesund, bleibt zu Hause und es wird auch wieder bessere Tage geben. Wir wünschen euch was. Ciao.
Aus. Ciao, ciao.
Podcast statt. Der Mein VfB Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.